Ja, moin in die Runde zu einer neuen Podcast-Episode. Heute Nummer 2 des Coaching-Check-Ins. Und dementsprechend bin ich nicht alleine hier, sondern mit Sandra Schwedler. Hi, Sandra.
Hallo, Johanna.
Ja, ich würde sagen, wir starten gleich direkt rein. Vielleicht für alle die, die das erste Mal beim Coaching-Check-In einschalten und sich fragen, was ist das denn jetzt hier eigentlich genau? Wir haben bei dem Format immer eine Frage im Fokus. Heute ganz konkret, how to break biases in leadership. Also eine Frage rund um das Thema Führung, welche uns umtreibt und hoffentlich euch, die jetzt hier zuhören, auch. Und wir wollen mit Blick auf die Frage so ein bisschen ergründen, was hängt so an Theorien damit zusammen, welche Grundlagen können wir liefern aus unserer, ja, vor allem Coaching und ich würde sagen Expertensicht als Teamentwicklerin, als Organisationsentwicklerin, und wollen dann aber wirklich auch möglichst den Praxisübertrag schaffen und schauen, wie die Frage, das Thema euch vielleicht im Arbeitsalltag betrifft, wie das sich konkret äußern kann, was man tun kann. Und hoffentlich euch ein bisschen Tipps, Inspiration und Gedenkanstöße oder Denkanstöße liefern. Ja, habe ich was vergessen, Sandra?
Ich glaube nicht, nein.
Okay, wie geht's denn dir, bevor wir reinstarten? Wie bist du heute hier?
Mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf unsere zweite Folge und bin gespannt auch, wie es wird, ob wir unser Timeframe einhalten und wie es bei unseren ZuhörerInnen ankommt.
Ja, cool. Ich freue mich auch. Wir sitzen beide heimelig zu Hause. Es ist irgendwie 20. November und schlechtes Wetter und eisig kalt. Und von daher, was kann man Schöneres tun, als eine neue Podcast-Folge aufnehmen? Also von daher würde ich sagen, sollen wir reinstarten? Bist du ready?
Total, total. Auch wenn du jetzt ein bisschen die Stimmung runtergezogen hast, weil ich nach draußen gucken musste in das graue Novemberwetter, was auch schon dunkel wird.
Wir hellen jetzt inhaltlich mit dem spannenden Thema auf, nämlich heute soll es darum gehen, how to break biases in leadership. Ja, wir haben einen englischen Titel gewählt, weil wir echt gemerkt haben, dass die deutsche Übersetzung noch ein bisschen steif ist. Aber Sandra, vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, worum geht es da eigentlich? Warum haben wir uns diese Fragestellung heute rausgesucht?
Ja, wir haben uns diese Fragestellung rausgesucht, weil sie uns im Arbeitsalltag häufig begegnet. Bei uns selber, aber auch bei anderen, mit denen wir arbeiten. Und eigentlich geht es um irgendwie Biases, also Verzerrungen, die uns passieren und Einfluss auf unser Handeln, Denken und Fühlen haben. Und natürlich auch, als wie wir als Führungskraft wirken. Das heißt, es kann dadurch zukommen, irgendwie durch diese kognitiven Verzerrungen, dass wir plötzlich irgendwie Zuschreibung machen, Menschen Eigenschaften oder Kompetenzen zuschreiben, im positiven wie im negativen Sinne, und dadurch auch den Lösungsrahmen verkleinern, als Führungskraft vielleicht nicht mehr ganz so wirksam sind, Entscheidungen irgendwie mit so einer Brille, mit so einem wie Blick durch die Brille treffen, und aber auch vielleicht Effektivität verlieren und dadurch auch einen wirtschaftlichen Faktor darin sehen, und haben gedacht, lass uns da doch mal genauer dran gucken, was ist denn das und was steckt da eigentlich hinter und was kann man dagegen tun?
Ja, absolut. Und vielleicht ergänzend auch dazu, die meisten von euch, die zumindest das Wort schon mal gehört haben, Biases oder auch Unconscious Biases, bringen das vielleicht sehr stark auch mit dem Thema Diversität und Inclusion in Verbindung, was auch absolut nicht falsch ist, weil wir auch da, kommen wir sicher heute auch nochmal drauf zu sprechen, Punkte haben, wo wir das sehr stark wahrnehmen können. Aber, und das ist uns ganz wichtig, uns geht es heute darum, das Feld ein bisschen mehr zu öffnen, denn ja, wie du gerade gesagt hast, Biases haben einen viel größeren Wirkungsraum, der uns in verschiedenen Situationen auch als Führungskraft durchaus beeinträchtigen kann, häufig vielleicht eher unbewusst. Und dementsprechend, wenn wir von guter Führung sprechen, was Fokus ja auch dieses Podcasts ist, allemal wert, ein bisschen tiefer einzusteigen. Ja, ich würde fast sagen, lass uns doch mal reingehen und erstmal, du hast es gerade schon so ein bisschen kurz angeteasert, eigentlich genauer hinschauen, was heißt das eigentlich genau, wenn wir von Biases, ist auch ein bisschen ein komisches Wort, sprechen? Sandra, magst du mal erstmal starten? Und ich würde sagen, wir arbeiten uns da mal so ein bisschen durch.
Ja, sehr schön. Bias, im Deutschen eigentlich Verzerrung, ist halt wirklich eine kognitive Verzerrung. Das bedeutet, Daten, die wir sehen, irgendwie, was wir aufnehmen, irgendwie in der Welt, kommt durch so einen Filter, stelle ich mir es immer vor, und bricht das Licht anders. Also wie so ein Prisma oder sowas. Also, dass wir halt nicht mehr sozusagen ungefiltert die Informationen nehmen und sie irgendwie geradlinig verarbeiten, sondern dass da irgendwas drauf tritt, was so zu einer Verzerrung führt. Diese Verzerrung merken wir aber häufig gar nicht. Also man kann sie vielleicht nach außen sehen, für andere sichtbar. Manchmal ist es auch nicht mal für andere sichtbar, aber wir selber merken eigentlich diese Verzerrung erstmal nicht, weil sie so schnell passiert bei dem, was wir machen.
Ja, ich glaube, wenn man da so ein bisschen tiefer reinschaut, müsste man sich eigentlich mal noch mal ein bisschen genauer angucken, wie entstehen die eigentlich. Und ich glaube, diese immer sehr dominierende Theorie, die möchte ich noch mal dazu sagen, auch nicht die einzige ist, ist auch vor allem sehr stark durch Daniel Kahneman erforscht worden, der auch 2007 dafür ja den Nobelpreis bekommen hat. Bevor wir aber in diese Verzerrung, die du ja gerade angesprochen hast, eigentlich reingehen, müssen wir eigentlich erstmal so ein bisschen Exkurs in die Psychologie machen, denn Biases eben, genau, übersetzt Verzerrung. In der Statistik ist es irgendwie so der statistische Fehler, der ja auch als Biases bezeichnet wird, hat erstmal damit zu tun, dass wenn wir uns in unserem Denkapparat mal anschauen, so schätzt man aktuell in der Psychologie, dass wir ja so mit 11 Millionen Sinneseindrücken pro Sekunde, muss man dazu sagen, konfrontiert werden. Und Kahneman spricht ja vom System 1 und 2, das schnelle und das langsame System, dass wir tatsächlich mit unserem aktiven Denksystem, er nennt das System 2, eigentlich nur 40 wirklich bearbeiten können bzw. bewusst wahrnehmen wollen. Und du hast gerade ja von dieser Brille gesprochen, also das, was so ein bisschen weggefiltert wird. Der Großteil von diesen Eindrücken, die uns jede Sekunde konfrontieren, müssen wir, klingt vielleicht auch logisch, sehr automatisiert abarbeiten, weil ansonsten unser eigenes System ja deutlich überlastet wäre beziehungsweise überhaupt gar nicht funktionieren würde. Denn das Gehirn ist ein Effizienzmonster, das kann man so sagen. Es verbraucht im Verhältnis allerdings viel zu viel Energie und bedeutet dementsprechend auch, wir müssen energiesparend unterwegs sein, was bedeutet, dass diese Eindrücke, die auf uns kommen, über gewisse Automatismen, man spricht auch von den sogenannten mentalen Abkürzungen oder Heuristiken, letztendlich in unserem Denkapparat abgefertigt werden. Ich weiß nicht, hast du eine bessere Beschreibung dafür, Sandra, beziehungsweise magst du da noch ein bisschen einsteigen?
Ja, ich würde jetzt sagen, zu der Psychologie würde ich eher noch die Neurologie ergänzen, weil es ja wirklich dieses Thema ist, was passiert da eigentlich im Gehirn, was wird bewusst verarbeitet, was nicht, wie du es gerade schon erzählt hast, und total spannend, und man denkt sich immer, woher kommen denn 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde? Aber wenn man guckt mit Temperatur, Gerüche, Blickwinkel, alles, was man sieht, alles, was man wahrnimmt, ne, da kann man sich vorstellen, wenn man so eine Snapshot-Aufnahme von einem Moment machen würde, wie viele Pixel da auf einem anpassen und was es für Dinge gibt mit Luftwiderstand oder ähnliches, was wir nicht mal mehr fühlen, so, weil es so normal für uns geworden ist. Und ja, ich wäre total bei dir. Es ist auch gut, dass wir das nicht tun, weil sonst würde unser Kopf irgendwann wirklich rauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist auch in einigen Situationen überlebenswichtig, dass wir halt schalten. Oder wenn man sich jetzt mal vorstellt, irgendwie, wenn jemand zum Beispiel einen Unfall hat, dass wir da unbewusst handeln und schnell Schritte einleiten, um jemandem zu helfen, ist auch überlebenswichtig. Ja. Und nicht überlegen, oh, was ist jetzt der beste nächste Schritt und was tue ich jetzt? Oh, das brennt aber da. Sondern, dass wir wirklich unbewusst handeln, ist super wichtig für unser Überleben. Ja. Wird aber auch sehr stark geprägt von dem, was wir im Leben schon für Erfahrungen gemacht haben. Wie wir aufgewachsen sind, was für eine soziale Prägung wir haben, was in der Schule uns beigebracht wurde. Das führt natürlich alles dafür ein, dass sich unser Filter verstärkt an den Stellen.
Ja, und man kann, also das ist ja eigentlich schon, was du ansprichst, genau der Link zu den Unconscious Bias. Also ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich so, ja, was haben jetzt irgendwie diese Unconscious Bias mit unseren Kognitionen beziehungsweise mit der Neurologie und der Psychologie zu tun? Na, ich finde nochmal wichtig zu unterstreichen, wie du sagst, die Informationsverarbeitung, diese automatisierte, wie Kahneman sagt, das System 1, das ist absolut überlebenswichtig. Das brauchen wir, um zu überleben, um Entscheidungen zu treffen. Diese Basis, die wir aber heranziehen, um diese Entscheidung zu treffen, die sind bei uns allen ganz individuell ausgelegt. Denn du sagtest es gerade, man schätzt, glaube ich, in der Psychologie, dass wir so mit dem 6. Lebensmonat anfangen, diesen Denkapparat zu füttern mit Informationen, und ist dementsprechend natürlich in Abhängigkeit von uns als Individuum, was wir für Lernerfahrungen machen. Wenn ich einmal auf die heiße Herdplatte fasse, weiß ich, ich mache das nicht nochmal. Aber natürlich auch ganz stark, wie wir sozial geprägt werden, was wir in unserer Gesellschaft sehen, was uns vorgelebt wird, etwas, was unser System 1 füttert. Und an der Stelle kommt dann eigentlich das Thema Unconscious Bias so richtig rein, weil es eben, du hast es gerade ja auch gesagt, Sandra, an verschiedenen Stellen Abkürzungen passieren können, mentale Shortcuts sozusagen, die wir, wie das Wort sagt, unbewusst nicht bemerken und dann vielleicht unsere Entscheidungsfindung, obwohl wir glauben, dass wir sie objektiv fällen, durchaus subjektiv beeinträchtigen. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, wo wir ja heute auch ein bisschen tiefer reingehen wollen, weil es eben ganz entscheidend ein Aspekt ist, wo wir merken, ah, da könnte vielleicht unsere Entscheidung eben auch als Führungskraft, wo wir nachher zu kommen, ja beeinflusst werden, ohne dass wir es selber bemerken.
Und ein schönes Modell irgendwie jetzt auch vielleicht, um so eine Entscheidungsherleitung sich mal anzuschauen und was da eigentlich passiert, ist die Schlussfolgerungsleiter, Ladder of Inference, von Chris Argyris, der in den 1970, glaube ich, schon sich damit beschäftigt hat und einfach gesagt hat, also man kann sich so eine Leiter vorstellen, die auf so einer großen, breiten Datenbasis steht und dann so verschiedene Stufen, die man so hochgeht und da wird es ein bisschen enger nach oben hin. Und was sagt dieses Modell eigentlich aus? Man startet erstmal unten mit der Realität wahrnehmen. Ihr habt gerade schon gehört, Realität wahrnehmen ist gar nicht so einfach, weil es halt so viele Sinneseindrücke gibt, die auch bei Entscheidungen natürlich eine Rolle spielen. Da sind erstmal unendlich viele Informationen. Zweiter Schritt ist Daten selektieren. Das heißt, ich mache in den meisten Fällen eine bewusste Entscheidung oder auch unbewusste Entscheidung, dass ich nur bestimmte Daten für eine Entscheidung oder für eine bestimmte Annahme heranziehe. Diesen Daten gebe ich auch noch Kontext. Das sind manchmal so Sachen wie mit, ich gucke jetzt auf die Ampel und die Ampel ist rot. Aus meinem Kontext weiß ich, dass rote Ampeln heißen. Bei rot sollte ich nicht gehen, weil die Autos grün haben. So. Also das heißt, ich nehme diese Daten, gebe ihnen einen Kontext, den Kontext habe ich sozusagen erlernt und treffe daraus eine Annahme. So. Und diese Annahme wird zu einer Schlussfolgerung. Also es wird immer ein Stück verengter. Und diese Schlussfolgerung, weil ich dann annehme, dass diese Schlussfolgerung ja richtig ist, habe ich eine Überzeugung und leite daraus ein Handeln ab. So. Und das heißt, ihr merkt schon, so Stück für Stück wird es immer enger. Und dann gibt es so reflexive Stalten. Und manchmal, wenn ich denke, ah, warte mal, hat nicht funktioniert, springe ich nicht zurück auf die Datenauswahl oder auf die Realität, sondern ich springe meistens schon irgendwo wieder zurück auf die Annahme. Das heißt, auf etwas, was schon vorgefiltert ist.
Ja, ich finde, also du hast ja jetzt auch gerade schon so ein bisschen ein Beispiel genannt zu diesen 7 Stufen, woran man es irgendwie auch ganz gut in der Praxis irgendwie festmachen kann. Also Punkt 1, ne, irgendwie in einem Meeting spricht zum Beispiel eine Kollegin irgendwie mit einer ernsten Miene so. Also beobachtete Realität, was du ja auch sagst, was passiert irgendwie im Außen. Dann 2, Auswahl der Daten. Ich fokussiere mich vielleicht irgendwie auf den schmalen Gesichts- oder den ernsten Gesichtsausdruck meiner Kollegin. Ist ja schon eine selektive Auswahl von mir. Schritt 3 wäre ja dann sozusagen, okay, ich interpretiere die Daten so, sie wirkt irgendwie unzufrieden beispielsweise, wäre ja eine Interpretation. Annahme, die dahinter Schritt 4 liegen könnte, wäre ja sowas wie, ja, sie ist mit meinen Vorschlägen oder sowas nicht zufrieden, die ich jetzt gerade eingebracht habe. Schlussfolgerung Nummer 5, sie lehnt meine Ideen ab. 6, Bildung von Überzeugung, sie steht meiner Arbeit immer kritisch gegenüber. Und zu guter Letzt, basierend des Handelns, ich werde sie im nächsten Meeting auf jeden Fall meiden. So. Ist jetzt natürlich ein totales überspitztes Beispiel, aber ich finde, das zeigt nochmal, ehrlicherweise, wenn wir Hand aufs Herz uns anschauen, wir kennen das alle, wir kennen wahrscheinlich ganz viele so von diesen Zwischenstufen und zeigt aber, finde ich, auch ganz schön, dass von einer Realität, nämlich Schritt 1, hin zu, was habe ich für eine Überzeugung, ganz viel passieren kann und ehrlicherweise das häufig ja innerhalb von Millisekunden passiert. Also ich weiß gar nicht, weißt du irgendwas, ob es da eine zeitliche Komponente gibt, wie schnell das bei uns im Gehirn funktioniert?
Es ist unglaublich schnell. Also was da sozusagen abläuft, das läuft überhaupt nicht bewusst ab. Das sind Millisekunden. Ich kann dir die ganze genaue Anzahl, vielleicht suchen wir die nochmal raus und liefern die in den Shownotes nach. Ja. Aber es ist unglaublich schnell und ich finde es total schön, weil wir, also ich finde es ein wunderbares Beispiel, weil es halt so einfach und plakativ zeigt, was halt ständig im Leben passiert und dass wir auch gar nicht gewohnt sind. Also wenn ich im Coaching oder Kontext zum Beispiel manchmal frage, was ist denn die Beobachtung dazu? Dann kriege ich als Antwort ganz häufig zu hören, ja, Person XY war sauer, genervt oder ähnliches. Ja. Dann sagst du, ja, das ist die Interpretation. Was hat dazu geführt? Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Was hast du wahrgenommen? Was dazu führt, dass du diese Interpretation machst an der Stelle?
Ja, ist ja auch etwas, wo ich erstmal sagen würde, es ist total menschlich. Wir als soziale Wesen waren oft, wenn man jetzt ganz in die Steinzeit zurückgeht, natürlich auch sehr darauf angewiesen, schnell Situationen zu interpretieren, ne? Stichwort Fight or Flight. Wir wissen aber auch, unsere Welt zum Glück sieht mittlerweile ganz anders und auch deutlich komplexer aus. Und trotzdem finde ich ja auch was du jetzt eingebracht hast, zeigt es ja noch, dass es so stark eigentlich unseren Alltag dominiert. Und ich kann es nur bestätigen, so gerade im Coaching, ich finde, im Rahmen von Konflikten merkt man es auch ganz oft, wie sehr da eine gegenseitige Interpretation ist und von dem Verhalten. Und wenn man dann aber vielleicht in einem Teamcoaching mal merkt, man bringt das mal zur Debatte, trennen von Beobachtung und Bewertung, auf einmal kommen ganz andere Aha-Effekte auch irgendwie raus.
Total, super spannend.
Ja, vielleicht auch da so ein bisschen, wir wollen ja vor allem auch über Führung und Führungskräfte sprechen. Uns hören wahrscheinlich auch viele, die in Führung sind, zu. Jetzt kann man sich nochmal fragen, jetzt haben wir diese Ladder of Inference, wir haben die Biases. Ja, vielleicht mal einen Schritt noch davor. Die Frage ist ja, wo spielen die Biases jetzt in diese Ladder of Inference, also Schlussfolgerungsleiter, rein? Wie würdest du das einordnen mit den 7 Schritten?
Ja, ich würde halt sagen, also ich habe ja eben schon ganz am Anfang hatten wir einmal das Thema, es spielt unser Denken, Handeln und Fühlen. Worauf hat denn das Einfluss dann eigentlich? Auf grundsätzlich alle Arten von Entscheidungen, die wir treffen müssen. Da spielen natürlich auch so Sachen eine Rolle wie Effektivität und Effizienz. Also kann ich eigentlich beurteilen, wo Wert geschaffen wird und wie Wert geschaffen wird. Es geht aber auch um MitarbeiterInnenführung oder Motivation. Also genau diese Fragestellung, was brauchen Menschen dann eigentlich? Interpretiere ich vielleicht, was sie brauchen? Stülpe ich denen über, was ich brauchen würde? Wie die motiviert werden, was sie für eine Entwicklung brauchen oder ähnliches.
Ja.
Also da spielt das, glaube ich, eine große Rolle.
Ich finde auch, weil du gerade sagtest, MitarbeiterInnenführung, wenn man das jetzt nochmal in Zusammenhang setzt mit Biases und der Ladder of Inference, würde es ja bedeuten, dass ich zum Beispiel, meine Kollegin bei mir, die in meinem Team ist, oder mein Kollege möchte irgendwie eine bestimmte, Fortbildung irgendwie haben und adressiert das bei mir, und dass ich in dem Moment, das zwar höre, aber sofort auch eine Interpretation vielleicht habe, warum sie jetzt Kurs XY irgendwo vorschlägt, und wir ganz häufig in dem Moment ja nicht gefeit sind, dass wir eine Interpretation da reinlegen, warum sie jetzt oder eher mit dem Thema XYZ kommt. Und da finde ich es immer noch mal ganz gut zu merken, dass auch bei solchen vermeintlichen faktischen Informationen sofort eine Interpretation einhergeht. Und Stichwort Biases. Klar, je nachdem, was dort adressiert wird, kommen wir jetzt vielleicht gleich auch nochmal dazu, wenn es vielleicht eine Fortbildung ist, die ich irgendwie selber gemacht habe und irgendwie gut fand, stehe ich dem vielleicht auch ganz anders gegenüber, als vielleicht bei einer, bei einem Vorschlag, wo ich denke so, das braucht man doch nicht, vielleicht brauche ich es nicht, und deshalb sofort denke so, halte ich jetzt irgendwie nicht für eine gute Idee, ne? Und dadurch vielleicht auch eine Entscheidung treffe, die in dem Moment auch die eigene Entscheidung meiner Kollegin oder meines Kollegen so ein bisschen aberkennt. War das logisch? Ich weiß gar nicht.
Nee, also ich habe dich zumindest verstanden. Okay. Und ja, und vielleicht nochmal darüber hinaus, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Konfliktlösung oder Konfliktmanagement zu betreiben.
Ja,
also als Führungskraft sollten wir auch immer ja einen Blick auf Konflikte haben. Das heißt nicht, dass man alle Konflikte lösen soll. Und Konflikte sind per se, finde ich, auch immer nichts Schlechtes, sondern auch etwas, was sehr viel Inhalt hat. Aber die Fragestellung mit, sehe ich diesen Konflikt eigentlich? Kann ich ihn sehen? Was sehe ich da? Was ist meine Hypothese, ob ich den lösen sollte oder nicht, oder ob die Unterstützung dabei brauchen? Und dann auch die Frage, schlage ich mich vielleicht auf die eine oder andere Seite, weil mir jemand sympathisch ist oder weil ich nur bestimmte Sachen gesehen habe oder. Ne? Also da spielt das auch wieder rein, wie gut bin ich als Führungskraft, wie wirksam bin ich als Führungskraft eigentlich, wenn ich bestimmte Daten verzerrt nur wahrnehme.
Ja, eigentlich sind wir ja schon direkt in den Praxisteil rübergejumpt. Vielleicht können wir da ja jetzt nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen, weil was wir ja bisher eigentlich euch noch so ein bisschen vorenthalten haben, ist ja auch, wenn wir von Unconscious Bias sprechen, wissen wir jetzt so ein bisschen, was sie sind, wie sie entstehen, aber eigentlich nicht so genau, welche Arten von Unconscious Bias es so gibt. Man muss vorneweg sagen, ich glaube, mittlerweile gibt es über 200 oder mehr an verschiedenen Arten, die identifiziert worden sind.
Ich hätte euch gern alle erzählt, aber Johanna hat mich leider gestoppt.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir wollten hier keine Dauerfolge machen, alles gesagt, und in 24 Stunden könnt ihr ausschalten. Dementsprechend haben wir mal versucht, uns auf ein paar Formen zu fokussieren, die wir glauben, die a, sehr präsent sind in unserer Arbeitswelt und vor allem eben in der Rolle als Führungskraft auch durchaus einen großen Einfluss haben können.
Ja,
ne? Das kann man, glaube ich,
auch
durchaus sagen. Ja. Magst du mal starten, welchen wir uns
Ich würde mal
starten.
Haben?
Ja.
Ja. Ein sehr, sehr weit verbreitetes Bias, und was vielleicht viele von euch auch schon gehört haben, ist das Confirmation Bias. Das bedeutet eigentlich, dass ich nur Daten durch meinen Filter lasse oder unbewusst durch meinen Filter lasse, die meine Sichtweise bestätigen. Das bedeutet eigentlich, ich nehme Informationen wahr, wo vielleicht Positives wie Negatives drinsteht, und ich sehe aber nur eine Seite, die meine Sichtweise noch bestätigt. Mhm. Und das kann zum Beispiel sein, wenn ich jetzt auf Mitarbeiten, wir hatten vorhin das Thema ja gerade schön, MitarbeiterInnenentwicklung.
So. Ja.
Das bedeutet ja, wenn ich denke so, Mitarbeiterin A ist unzuverlässig, dann sehe ich auch nur mit, sie hat schon wieder Formular A vergessen.
Mhm.
Anstatt irgendwie die 99.009 Mal zu sehen, wo sie es nicht vergessen hat.
Ja.
Oder wenn jemand zu spät kommt. Oder wenn jemand XYZ macht. Also das heißt, ich sehe nur Sachen, die schon meine Voreingenommenheit bestätigen. Und mir ist diese Voreingenommenheit aber gar nicht bewusst in vielen Fällen. Sondern ich merke nur mit, das passiert, und ich sehe die anderen Dinge gar nicht mehr.
Ja.
Und das kann sich hochschaukeln.
Absolut. Und der sozusagen unconscious bias, der dann ja sozusagen zur Gefahr, wenn man es jetzt so nennen würde, in dem Moment wird, ist ja, dass wir nicht bemerken, dass wir eine vielleicht unfaire oder subjektive Bewertung treffen. Vielleicht im schlimmsten Fall vielleicht auch jemand anderen da eher positiv und eher die positive Seite bewerten. Also man kann das Gleiche ja auch in die positive Richtung drehen. Das finde ich auch immer ganz spannend beim Thema Biases. Und dementsprechend natürlich auch ein Handeln an den Tag legen, obwohl ich eine sehr objektive Führungskraft sein möchte, aber dann merke, ohne es vielleicht zu bemerken, bin ich es gar nicht unbedingt. Ich finde übrigens beim Confirmation Bias, auch wenn das weg von unserer bisschen Wirtschaftswelt geht, also das Schönste, ich meine, wir arbeiten viel im Fußball, ist ja klassisch, wenn die Schiri eine Entscheidung fällt und man hat den Fan von der einen und Fan von der anderen Mannschaft da sitzen. Ich meine, wir kennen das alle, die Situation, dass mal angenommen, der FC St. Pauli spielt gegen den BVB, dann wird wahrscheinlich der die BVB-Fan sagen, Schiri hat recht, wenn irgendwie was gepfiffen hat pro BVB. Und die exakt gleiche objektive Situation wird vielleicht vom FC St. Pauli-Fan anders bewertet. Und das ist ein Stück weit ja auch der Confirmation Bias, der uns da
beeinflusst. Das ist kein gutes Beispiel, weil bei dem Spiel gab es wirklich eine kritische Entscheidung.
Hey, guck mal, da bist du. Ich habe ein spontanes Beispiel gerade rausgeholt, habe ich natürlich direkt das Falsche genommen.
Nein, aber es ist natürlich so, ne? Also man merkt es ja selber. Also in dem Fall, es gab eine Entscheidung, die aus meiner Sicht sehr, sehr kritisch war und auch über die auch deshalb später viel geredet und geschrieben wurde.
Ja.
Genau diese Fragestellung stand da, wo Afeliyan beim Anlaufen im Abseits oder nicht. Ich glaube, es war Dapo, ja. Und diese Fragestellung, natürlich bin ich dann immer so, ich habe was gelesen, wo es meine Meinung bestätigt wurde, nämlich, dass es Tor war eigentlich. Oder war es Gilavigi? Ist egal, einer von den beiden war es
dir nicht Gilavigi
vielleicht. Und aber ich habe schon gemerkt, dass ich natürlich auf den Punkten sozusagen, wo bestätigt wurde, dass Abfleisch war, mit dem, ja, genau, die haben recht. Und bei anderen ja so, oh, was schreiben die denn für einen Quatsch? So,
ja.
Ne? Und also vielleicht kennt ihr das auch bei solchen Themen schon, wo man ganz leicht merkt, man hat schon so eine kleine Voreingenommenheit vielleicht. Bei dem, was man liest.
Und auch da muss man ja nochmal sagen, kommen wir am Ende zu, im Sinne von, wie kann man auch damit umgehen und natürlich auch versuchen, ein bisschen gegenzuwirken. Kleiner Spoiler, wir werden sie im Leben lang nicht loswerden. Also das ist, finde ich, immer ganz wichtig, sondern es geht eher darum, vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas bewusster darüber zu werden, wo sie bei mir agieren und wie sie vielleicht auch bei mir wirken. Und dann kann ich hoffentlich bewusst darüber entscheiden, wie ich damit umgehe.
Total, also das würde ich auch nochmal unterstützen. Also es geht nicht, also wir können sie nicht loswerden und sie haben ja auch einen großen Wert für uns. Also wir wollen sie auch gar nicht loswerden, aber es gibt Momente halt sozusagen, wo sie hinterfragen können und lernen müssen, an welchen Stellen stehen sie uns eigentlich im Weg.
Total. Und ich finde so ein zweites Beispiel, was so in diesen schönen Bestätigungsfehler, also den Confirmation Bias reinspielt, ist, kennen wir wahrscheinlich alle, ein neues System wird im Unternehmen eingeführt, auf einmal. Ich weiß noch, zu meinen ehemaligen Agenturzeiten hat man ewig lang mit einem CRM-System gearbeitet und dann hieß es, kommt einer der neuen großen Riesen, ich weiß gar nicht, ob SAP oder Salesforce. Und die Führungskraft hat vielleicht von Anfang an von sich da irgendwie einen Zweifel aus welchem Grund auch immer, ob das neue digitale Tool wirklich die Arbeit im Vertrieb irgendwie leichter macht und wird dann tendenziell vielleicht auch eher bei Schulungen dazu oder bei der Einführung auf die Schwierigkeiten achten, die dadurch entstehen, oder ignoriert vielleicht auch andersrum, was du ja vorhin auch sagtest, irgendwie positive Rückmeldung zum Tool und wird dann beispielsweise vielleicht dann auch entschieden, dass im Team damit dann doch nicht so gearbeitet wird und man, keine Ahnung, bei der Excel bleibt, ist jetzt überspitzt gesagt. Aber auch das sind natürlich Dinge, die uns im Alltag durchaus passieren können. Und ob das jetzt digitale Tools sind oder andere Aspekte, die von außen eingeführt werden, da kennen wir wahrscheinlich alle irgendwie so ein kleines Beispiel.
Total.
Ja. Aber wir haben dann noch einen. Welcher ist der wahrscheinlich zweitmeisteste, würdest du, meisteste, ist auch ein gutes Deutsch heute.
Nee, es gibt noch viel, viel, ich weiß gar nicht, ob es der zweitmeiste ist. Es gibt ja noch so schöne Sachen wie Verlustaversion oder so, da sprechen wir heute nicht drüber. Es gibt wunderschöne Biases, wo man sich dann manchmal auch, also ich kann jedem nur empfehlen, sich da nochmal tiefer einzugraben. Mir macht das sehr viel Spaß und immer mal wieder was Neues zu lernen. Was haben wir noch mitgebracht? Stereotype, weil das, glaube ich, auch in der Arbeitswelt, auch im Fußball gerade irgendwie nochmal ein Typ ist, den wir sehr häufig begegnen auch. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel, also es geht erstmal darum irgendwie, dass wir bestimmten Eigenschaften machen. Das kann halt sein, dass uns jemand an jemanden erinnert oder dass wir es einer bestimmten Gruppe zuordnen, einer Person. Ja. Und dadurch machen wir Zuschreibungen, wir glauben, ja, wir kennen diese Gruppe ja, wir schreiben denen ein bestimmtes Verhalten zu. Und das kann zum Beispiel dann sein, dass wir ein gleiches Verhalten, weil es unterschiedliche Personen machen, unterschiedlich bewerten. So, das heißt, wenn jemand zum Beispiel sehr laut wird als Führungskraft, kann es sein, dass ich einer eher männlich gelesenen Person attestiere, dass die Person durchsetzungsstark ist, weil sie auf den Tisch gehauen hat. Mhm. Und einer weiblich gelesenen Person eher zuschreibe, dass sie so emotional und zickig ist.
Mhm. Ich finde es auch einen guten Punkt immer da. Also da spielt auch gar nicht mal nur die eigene Prägung oder die eigene Erfahrung mit rein, sondern ich würde sagen, bei Stereotypen kann man ganz interessant Prägungen von Kultur und Gesellschaft oder in dem sozialen Raum, wo man groß geworden ist, ablesen. Also gerade wenn man jetzt bei dem Beispiel, was du ja auch genannt hast, bleibst, muss man im ersten Schritt ja auch ganz klar sagen, wenn man in die Werbewelt schaut, es wird diverser, aber immer noch, wie werden tendenziell irgendwie Frauen dargestellt versus Männer, aber vielleicht auch tendenziell, welche Personen haben wir in welchen Rollen auch immer gesehen. Ne? Wir haben zum Beispiel tendenziell, auch das weicht sich zum Glück mehr auf, deutlich mehr Männer in Führungsrollen gesehen und assoziieren dann vielleicht auch stereotypisch männliches Verhalten dann auch automatisch damit, dass die Person vielleicht eine gute Führungskraft ist. Wohingegen, wenn man anders als die größere Norm, muss man ehrlicherweise auch noch sagen, es sind immer noch weniger Frauen in Führungen als Männer, wenn man sich den Albright-Bericht zum Beispiel zum DAX anschaut, dass Verhalten, was nach außen genau das Gleiche ist, irgendwie zum Beispiel gut zu verhandeln, dann aber bei Frauen oft Kommentare kommen bis zu Mikroverhaltensweisen, ja, die hat irgendwie Haare auf den Zähnen, und beim Mann wird gesagt, boah, guter Verhandlungstyp, so, ne? Und das sind durchaus Sachen, wo wir, glaube ich, bei uns selber ganz gut gucken können, so, was hat uns auch geprägt oder was prägt auch unsere Gesellschaft? Was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich, was es eigentlich nicht geben sollte?
Ja, was auf jeden Fall keinen biologischen Hintergrund hat, sondern nur einen zugeschriebenen, unter anderem auch, weil wir Dinge auch anders bewerten.
Ja.
Weiteres Beispiel, was du ja auch schon ein bisschen angeknabbert hast eben so, ist ja dieses, wie bewerten wir eigentlich selbstbewusste, laute Menschen? Es ist sehr faszinierend, da gibt es auch Studien dazu irgendwie, dass wir selbstbewussten, lauten Menschen, wenn sie nicht zu schrille Stimmen haben, und das wieder dieser Frauenpart oder weiblich gelesene Männer ist, nächster Bias, dann schreiben wir denen automatisch Kompetenzen zu. Also, dass wir das Gefühl haben, die Kompetenz, weil sie da sind, weil sie sichtbar sind, weil sie laut sind.
Ja.
Und im Englischen heißt es nämlich sehr schön immer, dass man Konfidenz nicht mit Kompetenz verwechseln soll.
Ah, ja.
Was finde ich immer sehr, sehr schön. Also im Englischen sind die Wörter ähnlich her als im Deutschen. Aber es passiert uns halt häufig, dass wir denken, weil jemand laut ist, weil jemand mit voller Überzeugung irgendwas sagt, dass wir das Gefühl haben, das muss ja stimmen.
Ja.
Die Person sagt das ja mit voller Überzeugung.
Und laut ist das eine. Und ergänzend dazu zeigen tatsächlich Studien auch, dass Menschen, die einfach deutlich höhere Redeanteile haben, im Verhältnis dann vielleicht auch eher befördert werden, was wieder mit eine Art von, wer ist präsenter, wer ist verfügbarer. Und klar, wenn wir Leute mehr wahrnehmen, haben wir tendenziell vielleicht, zumindest wenn es uns irgendwie als auch erstmal sympathisch oder so erscheint, auch eher die Tendenz, dass die Person uns als erstes einfällt, wenn es darum geht, hey, wer könnte denn für die frei gewordene Führungsstelle in Frage kommen, als vielleicht eine Person, die nicht so laut ist. Ne? Also auch da, finde ich, hat man Dynamiken, die man durchaus einerseits wirklich wissenschaftlich belegen kann und vor allem aber auch in der Realität sicherlich immer mal ganz spannend im Unternehmen, in der eigenen Organisation mal so ein bisschen von außen auch einfach mal beobachten kann.
Ja, sehr schön. Und einen dritten haben wir noch mitgebracht, ne?
Einen dritten haben wir noch, der sogenannte Similarity Bias, der schöne Ähnlichkeitseffekt. Er wird ja auch so gerne Thomas-Effekt oder Minimi-Effekt genannt. Ich weiß gar nicht, was wirklich so der absolut durchstechendste Name ist. Ja, was heißt das genau? Ähnlichkeitseffekt, ich glaube, er sagt schon sehr viel selbstsprechend aus. Wir tendieren dazu, Menschen um uns zu scharen, beziehungsweise uns zu Menschen eher hingezogen zu fühlen, mit denen wir irgendeine Form von Ähnlichkeit verbinden. Das muss gar nicht per se irgendwie das Aussehen sein. Das kann auch gewisse Charaktereigenschaften sein. Das können ja gewisse gleiche Erlebnisse sein. Womit hängt das zusammen? Klar, wir als Menschen neigen natürlich dazu, gleich und gleich gesellt sich gerne, weil es gerade in unserer Arbeitswelt, wenn wir uns das mal vor Augen führen, führt es meistens zu weniger Reibung, zu weniger Diskussionen. Und ich habe es natürlich ganz gern, wenn in meinem Team vielleicht ja auch Entscheidungen schnell getroffen werden. Und wenn ich dann natürlich unterschiedliche Leute, unterschiedliche Charaktere habe, dann wird das auf jeden Fall erstmal ein Stück weit natürlich verlangsamt. Und ja, der Thomas-Effekt, also warum wird der auch Thomas-Effekt genannt? Es gibt es zum einen mit den Bürgermeistern meines Wissens. Also es gibt mehr männliche Bürgermeister mit dem Vornamen Thomas in Deutschland als insgesamt weibliche BürgermeisterInnen. Ich glaube, auch lange war es im DAX, also im Albright-Bericht in DAX ähnlich analog. Ich habe, glaube ich, zuletzt gelesen, dass Christian der neue Thomas ist, also dass sich der Vorname etwas verändert hat. Wir aber immer noch durchaus Aspekte sehen, genau, gleiche ziehen halt gleiche Personen nach. Ja, was fällt dir dazu so ein?
Ja. Mir fällt gerade, ich musste gerade ein bisschen lachen, weil es gab ja gerade von Spopis und Fußball kann mehr den 30 Female Leaders im Sportbusiness Bericht. Ja. Und ich glaube, da trat ein Frauenname häufiger auf.
Ja.
Ich glaube, es war Sabrina, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Also ich weiß, dass im Albright-Bericht Sabrina, Sabine ist es, glaube ich, Sabine, als der Hauptname im DAX ist. Aber wenn das bei dem Spopis Fußball kann mehr Bericht auch so wäre, dann wäre das natürlich äußerst amüsant.
Das wäre lustig. Ich glaube, es war nicht Sabine, aber ich versuche das gleich mal nebenbei noch mal rauszufinden und das nachzuliefern. Aber es war halt dann auch dieser Running Gag mit, oh, ist das jetzt eigentlich der neue Name für Thomas? Also nur auf Frauenebene sozusagen. Und natürlich, ne, also Diversität fühlt sich auch erstmal anstrengend an, weil wir halt sehr, sehr gelernt haben, genormt zu sein. Und natürlich ist, wenn ich jetzt auf ein Team in der Arbeitswelt gucke, ne, wenn jede so arbeiten sollte, dass sie am besten performt. Und ich bin zum Beispiel Frühaufsteherin, möchte gerne um 8 Uhr morgens arbeiten. Es gibt jemand, der erst um 11 anfängt. Ja. Und es gibt jemand, boah, der kann richtig produktiv um abends sein. Dann ist es ja erstmal cool, macht aber natürlich Abstimmung und Zusammenarbeit erstmal schwierig.
Ja.
Das heißt, es gibt bestimmte Punkte im Arbeitslesen, wo man Bedürfnisse irgendwie mappen muss und Kompromisse eingehen muss oder Wege finden muss, wo es für mehr Menschen passt.
Ja.
Und dass ich dann unbewusst mich manchmal umschaue nach Menschen, die ja ein ähnliches Bedürfnis haben, um vielleicht auch meine Meinung zu stärken oder weil es auch einfacher ist, ne, kann ich erstmal voll anerkennen.
So. Ja, absolut.
Es macht's einfach.
Und vielleicht, um das so ein bisschen abzuschließen und dann auch uns der Frage ja zu widmen, so, was kann ich eigentlich selber irgendwie tun, um meine Bias zu reflektieren, beziehungsweise wo ich den auch erliege. Zusammenfassend, glaube ich, kann man bei den Biases auch nochmal sagen, neben dem, dass es natürlich unendlich viele verschiedene Formen gibt, sie treten auch nicht alle unbedingt so getrennt voneinander auf, sondern so etwas wie ein Ähnlichkeitseffekt, also Similarity Bias, kann durchaus auch in Kombination mit auch einem Confirmation Bias sein, also dass jemand, zu dem ich mich irgendwie eher hingezogen fühle, weil die Person mir irgendwie ähnlich ist, ich tendenziell bei der Person auch Dinge positiv bestätige oder andersrum, bei Personen, die deutlich anders sind als ich deutlich kritischer gewisse Aspekte sehe. Also die, wir haben es im Vorgespräch so schön genannt, das hat irgendwie eine Form von Intersektionalität, also ein Übergreifen, auch wenn der Begriff hier sicherlich aus dem Kontext gerichtet ist, aber von verschiedenen Biases, das vielleicht nochmal wichtig zu unterstreichen, das ist durchaus dauerhaft präsent. Ja.
Total.
Aber ja, was kann ich denn jetzt tun? Was kann ich selber erlernen, wenn ich Bias erliege, beziehungsweise wo ich ihn erliege? Sandra,
ich würde kurz noch mal ergänzen. Ja, es war Sabrina. Das heißt, wir brauchen Sabrina und Sabine müssen jetzt im Auge behalten werden.
Wir müssen arbeiten. Genau. In meinem Freundeskreis gibt es primär vor allem Lauras. Also ich glaube, die Chance ist hoch, dass da mehrere Lauras kommen.
Aber Sabine und Laura kennzeichnen ja auch noch nicht die Diversität, die wir im Deutschen haben, wenn wir jetzt auf Hintergründe gucken,
absolut,
wo jemand herkommt. Aber das ist noch ein anderes Thema, damit beschäftigen wir uns vielleicht später mal.
Genau.
Wie kann ich eigentlich selber lehnen, wo ich Biases erliege? Selbstreflexion ist immer ein schönes Wort irgendwie. Mhm. Das sollte man immer tun, ist aber manchmal gar nicht so einfach. Also ich würde immer empfehlen, Perspektivwechsel bewusst machen. Würde ich bei Johanna genauso reagieren und gerade genervt sein von dem Verhalten oder etwas total toll finden, wenn Johanna nicht Johanna, sondern Devlin wäre? So, ja. Oder Sabrina oder irgendjemand anders oder Thomas. So. Also genau diesen Perspektivwechsel nochmal bewusst machen, da rauszugehen und nochmal drauf zu schauen und zu sagen, was wäre es eigentlich, wenn es eine andere Person wäre, wenn es eine andere Situation, also eine andere Person in dieser Situation wäre. Ich finde es auch immer sehr schön, dieses ganz Pragmatische. Es gibt ja so Menschen zum Beispiel, also ich nutze das vor allem bei Menschen, wo so die triggern. Also wo man das Gefühl hat, so, oh, die Person regt mich auf oder warum macht sie denn das und ich verstehe das nicht. Drei Sachen aufschreiben, warum die das jetzt macht. Also außer der, das macht die doch, um mich zu ärgern oder das macht die doch, weil die immer eine Entscheidung blöd finden. Drei Sachen aufschreiben, was andere Gründe sein können.
Ja. Und ich finde, was man damit ganz gut schafft, und das ist ja so der zweite Punkt, was man tun kann, es trennt so schön bei dem Aufschreiben im Idealfall vielleicht auch meine sofortige Interpretation oder Bewertung einer Sache von dem, was eigentlich passiert ist. Und da ziehen wir auch nochmal so ein bisschen den Link zu dieser Letter of Inference, also der Schlussfolgerungsleiter, können wir wirklich empfehlen, sich das auch nochmal näher anzuschauen, denn bei diesen verschiedenen Stufen geht es ja vor allem darum zu schauen, wie schaffe ich es eigentlich, auf diese wertfreie Beobachtungsebene zu kommen oder es erstmal darauf zu reduzieren, um eben nicht sofort in diesen Bewertungs- und Interpretationsmodus zu kommen. Und da hilft es halt ganz oft, ne? Wir brauchen nicht sofort den Anspruch, wir können von heute auf morgen uns komplett verändern, aber sich zum Beispiel diese Leiter mal nochmal zu nehmen und zu gucken, was ist denn eigentlich gerade vielleicht passiert, an welchen Stellen habe ich vielleicht eine falsche mentale Abkürzung genommen und das kann durchaus einem ja nochmal helfen, gerade in Situationen, wo man vielleicht das Gefühl hat, hier ist irgendwas nicht so gut gelaufen, auch retrospektiv dann nochmal in, finde ich, eine sehr produktive Reflexion zu gehen.
Total. Und was auch helfen kann, ist immer Inter- und Supervision zu gehen. Also sich entweder Menschen mit einem ähnlichen Kompetenzniveau oder mit mehr Kompetenzen zu suchen, extern oder intern auch vielleicht aus einem anderen Bereich und das nochmal challengen, weil man dann vielleicht nochmal neue Blickwinkel hat, diese Fragen gestellt kriegt, also genau mal gefragt kriegt, was ist denn die Beobachtung dazu? Und bei uns, also bei mir ist es zum Beispiel so im Coaching, dass also ich mache das bewusst, dass ich einmal im Monat zu einer Supervision gehe und genau solche Sachen frage, weil mein Bauchgefühl ist beim Coaching total wichtig.
Ja.
Und vielleicht habe ich in dem Moment keine passende Hypothese, kein passendes Modell oder kann es auf andere Art und Weise objektivieren. Aber das nochmal nachzuschärfen, was ist denn da passiert, nochmal zu hinterfragen, wo trügt mich mein Bauchgefühl vielleicht mal, weil ich einem Bias erlogen bin. Das ist für mich und wahrscheinlich Johanna bei dir ja auch total wichtig für unsere Wirksamkeit als Coaches.
Ja.
Also da halt zu lernen und voranzugehen.
Voll. Und ich finde, das Beispiel, was du jetzt auch aus dem Coaching-Kontext so gebracht hast, zeigt auch nochmal so schön, wie wichtig, und wir hatten es ja ganz eingangs, dieses Thema von Biases in unserem Alltag ist, ganz abgesehen rein von der ganzen Thematik rund um Diversity. Weil was wir da ja ganz klar sehen, es trübt auf jeden Fall unsere mögliche gute Entscheidungskompetenz und dementsprechend ist es eben so wertvoll, ob als Führungskraft, natürlich auch als Kollege, Kollegin ohne Führungsverantwortung, aber ich finde auch sonst in unserem Alltag das einzubringen und uns gerade in dem Moment, wo wir eher nur einem Bauchgefühl folgen, vielleicht auch nicht die Zeit haben, gerade einem anderen Impuls nachzugehen, ist gerade Inter- oder Supervision natürlich extrem wichtig. Ja, Führungskraft und, kann man ja durchaus auch sagen, so, was kann ich jetzt aber auch als Führungskraft in meinem Team gegen Biases tun? Was sind so da deine Empfehlungen?
Genau, was kann ich eigentlich tun, irgendwie Biases zu minimieren? Bewusst Austausch suchen lassen mit Menschen, die andere Blickwinkel haben. Also das kann ich für mich selbst nutzen, aber auch natürlich für mein Team anstoßen. Entweder innerhalb des Teams, wenn da sehr viel Diversität ist, dass ich gucke in einem Workshop oder in einer Kleingruppenarbeit, in so einem Teamtag oder auch in der Teamstunde, wie setze ich Gruppen zusammen? Oder aber auch mal so ein Lunch zusammen, also so ein Blind Lunch irgendwie, wo sich Menschen zusammenfinden aus der Firma irgendwie, die vielleicht sonst nicht so viel zu tun haben irgendwie miteinander. Also wirklich bewusste Ideen suchen, wo Menschen in Austausch kommen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Und da auch zu gucken irgendwie, wie kann ich das über mein Team, über meinen Bereich, über meine Organisation vielleicht auch ziehen.
Was mir gerade auch spontan noch einfällt, gerade, wir hatten vorhin das Beispiel mit lauten Personen und die kriegen mehr Aufmerksamkeit. Man kann natürlich auch beispielsweise mal Formate zum insgesamt Teamfeedback einholen, mal versucht zu hinterfragen, dass ich nicht klassisch nur im Team sitze und in die Runde frage und dann kommt wieder der eine Lautsprecher so nach Motto zu vor allem dran, sondern ich kann da überlegen, wir arbeiten mittlerweile eh so viel remote und hybrid, irgendwie ein Tool zu nutzen, wo alle ihre Sachen aufschreiben und man dadurch ein bisschen relativiert, dass einzelne Personen besonders laut sind und andersrum die Stimmen, die eben genauso wichtig sind, Stichwort Diversität und Co., aber natürlich auch dem Aufdecken vielleicht von Biases, weil ich gewisse vorgefertigte Meinung haben, ist, glaube ich, auch so ein Ding, was man sich für sein Team-Setup mal überlegen könnte, ob man das immer mal wieder ausprobieren kann. Und da gibt es ja tolle und ehrlicherweise mittlerweile auch viele Gratis-Tools, die gut funktionieren.
Und natürlich kann ich als Führungskraft immer überlegen, was für Prozesse kann ich formalisieren an der Stelle? Also, wo kann ich irgendwie versuchen, objektivere Maßstäbe anzusetzen? Ganz objektiv und ganz wertfrei geht es aufgrund unseres neurologischen Systems nicht, sage ich direkt, aber schon deutlich, als man sich gar nicht damit beschäftigt. Und da ist natürlich nochmal spannend, wenn ich zum Beispiel wie eine Leistungsbewertung, MitarbeiterInnen, Jahresgespräche oder formalisiere, glaube ich auch immer schaffen, wie schaffe ich es auch in so eine Formalisierung, mehr Diversität reinzubringen, mehr Blickwinkel reinzubringen, mehr Perspektiven reinzubringen. Weil es natürlich sein kann, wenn ich es formalisiere, dass ich es auch mit einem gebiasten Blick formalisiere.
Ja, absolut. Jetzt auch mit Blick auf die Zeit, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, vielleicht aber trotzdem so abschließend. Ich meine, wir wollen auch gleich nochmal so zwei, drei abschlussschnelle Impulse mitgeben oder auch was wir so rausziehen. Was ich nochmal wichtig finde, trotzdem zu unterstreichen, ist, wir hatten es vorhin, wir haben alle diese Denkapparate und grundsätzlich diese Biases werden wir auch weiter haben, brauchen wir ja auch ein Stück weit. Ich glaube, was ich immer gut finde, nochmal zu betonen, ist, dass wir sind auch emotionale Wesen. Das heißt, oft agieren wir ja auch aus einer sehr emotionalen Ebene. Ich glaube, das Ziel muss einfach immer nur wieder sein, und da hast du, da haben wir jetzt ja auch gerade schon mal so ein paar Impulse geliefert, zu schauen, wie kann ich immer mal wieder Situationen versuchen, bewusst auf die Sachebene zu ziehen, ne? Trennung, Bewertung und was ist passiert, Beobachtung. Und das kann ich im 1:1 machen, das kann ich im Team machen, das kann ich natürlich auch bei mir selber in der Reflexion machen, um da einfach meinen Horizont zu erweitern. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der vielleicht abschließend hier nochmal, bevor wir jetzt vielleicht ins Schlussfazit gehen, finde ich auch nochmal wichtig, wäre zu unterstreichen.
Ich würde da noch ergänzen, ich glaube, genau, es ist eine Emotionsebene. Und selbst wenn ich zum Beispiel bei anderen Menschen gerade gegenüber, weil wir gerade diese Emotionsebene ansprechen, die Hypothese habe, dass der Person gerade ein Bias irgendwie, so wie so ein Schleier davor liegt irgendwie, heißt das nicht, weil ich diese Hypothese habe oder für mich diese Erkenntnis gewonnen habe, dass die Person es anders sieht, weil ich ihr es jetzt sage. Vielleicht ist
Total.
diese Hypothese auch nicht korrekt.
Voll wichtig.
Und die Erkenntnis kann ich nicht einfach wie ein Geschenk übergeben. Das wird nicht passieren.
Also finde ich total gut, dass du es nochmal sagst, weil wir jetzt auch nicht durch die Welt laufen und sagen, boah, Sandra, ey, du hast da jetzt irgendwie einen harten Confirmation Bias, sondern auch da vielleicht eher durch Fragen das nochmal ein bisschen in den Fokus stellen können und sagen können, hey, was meinst du genau damit? Neutral, und dann kann man vielleicht da auch nochmal ein bisschen was aufdecken. Fazit. Wir sind schon so ziemlich durch, vielleicht aber nochmal so kurz und knapp. Sandra, was würdest du sagen? Was sind so drei Dinge, die du irgendwie mitnimmst oder wo sagst, wie kann man irgendwie ansetzen? Was würdest du gerne den Zuhörenden mitgeben?
Ich würde sagen, Neugierde lernen wollen. Also ich finde es total spannend, mich in dieser unterschiedlichen Art von den Biasen auseinanderzusetzen oder auch mit dem, was steckt dahinter, was gibt es alles und was für Heuristiken, was für Nudges. Es gibt so viele Dinge in diesem Thema, deshalb also diese Neugierde lernen zu wollen. Das Bestehen hinterfragen, also wirklich da auf den Grund zu gehen, die Schlussfolgerungsleiter vielleicht mal runterzuklettern oder mal zu versuchen, überhaupt auf eine Beobachtungsebene zu kommen, von dieser Interpretationsebene. Und einen Perspektivwechsel zu machen, einfach auch mal ohne Anlass. Also nicht mal, wenn man das Gefühl hat, ich müsste das jetzt tun oder da ist irgendwas schräg, mein Bauch sagt schon was, sondern einfach mal in einer ganz normalen Alltagssituation einen Perspektivwechsel machen und Personen austauschen.
Ja. Ja, ich denke auch. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Vielleicht einfach nochmal zu unterstreichen, wie eingangs gesagt, es geht weit über das Diversity-Thema hinaus. Ich glaube, gerade in Sachen Führung ist es einfach ein so, so wichtiger Punkt und total wertvoll und genau, was du sagst, total hilfreich und für sich auch super lernend, sich selber da nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Fazit, was ich bei dem Thema auch immer wieder merke und man lernt auch nie aus. Ja, wir würden vielleicht auch noch mal ein paar Tipps zum Hören und Lesen auch in die Shownotes packen. Ich weiß nicht, gibt es ein, zwei Sachen, wo du sagst, hey, das würdest du auf jeden Fall gerne noch mal in die Runde mitgeben oder sagst, das hat dir total geholfen bei dem Thema?
Also ich glaube, das Internet ist voll, wenn man nach Biases googelt. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Webseiten. Die würden wir vielleicht verlinken, wir einfach noch mal ein, zwei, drei, wo man sich so ein bisschen vorführen kann.
Ja.
Ansonsten finde ich zwei Bücher noch total schön. Es gibt einmal Coaching, Beratung und das Gehirn von Gerhard Roth und Alicia Rüber, die sich damit beschäftigen, was passiert in unserem Gehirn. Das ist allerdings schon ein bisschen nerdiger, würde ich sagen. Mhm. Also weil wirklich über diese verschiedenen Geschichten und Schichten wirklich lesen möchte und sich damit beschäftigen werden. Und ansonsten ist halt auch die Schlussfolgerungsleiter auch Grundlage von Peter Senges Buch The Fifth Discipline, also die lernende Organisation, was braucht es da eigentlich und wie geht man in Organisationen vorwärts und warum ist die Schlussfolgerungsleiter eins von seinen Schlüsselbeispielen, wie man eine Organisation verändern kann.
Ja, ich würde sagen, wenn wir noch weitere Tipps haben, man kann sich natürlich auch den, weiß ich nicht, 1000 Seiten Schinken von Daniel Kahnemann reinziehen. Man kann sich aber auch einfach einen Podcast oder ein gutes YouTube-Video dazu hören. Also ich glaube, man muss es nicht bis ins letzte Detail sich angeschaut haben. Gut, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich über unseren 45 Minuten drüber. Deshalb kurz und knapp, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr weitere spannende Fragen habt, die ihr sagt, die sollten wir uns mal näher angucken, bitte sehr gerne einfach an uns feedbacken oder senden. Ansonsten freuen wir uns auch gerne, wenn ihr den Podcast einfach abonniert oder eine kurze Rezension da lässt. Das hilft immer, natürlich die Themen zu pushen, wenn ihr sie auch gut findet. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf den nächsten Check-in und wünschen wahrscheinlich bis dahin erstmal eine schöne Weihnachtszeit, weil die steht jetzt ja an.
Schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir werden uns wahrscheinlich so im Januar oder Februar wieder hören.
Ich würde auch sagen. Also Sandra, vielen Dank dir und es hat mir wieder großen Spaß gemacht.
Ja.
Super, bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.